Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, das Thema des heutigen Gottesdienstes ist: Die Herrlichkeit Jesu kann unsere werden. Ich merke gerade, dass die Sonne so toll scheint, dass von meinem Pult das Licht so reflektiert, dass ich in so einem natürlichen Glanz jetzt hier vor Ihnen stehe. Aber das ist erstmal nur ein irdischer Glanz. Wir haben schon von den Herrlichkeiten gesprochen, die es auch auf der Welt gibt. Aber alle diese Herrlichkeiten werden von Gottes Herrlichkeit wirklich in den Schatten gestellt. Die Herrlichkeit, von der jetzt die Rede ist, kann man nur im Moment innerlich wahrnehmen, im eigenen Herzen. Und sie ist die Herrlichkeit Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Herrlichkeit, die im Himmel ist, in der Dreifaltigkeit, unter denjenigen, die schon bei ihm sind. Und das ist die höchste, herrlichste, reinste Herrlichkeit, die es gibt und überhaupt das Schönste, was es gibt. Und wenn wir einmal bei ihm sein werden, dann werden wir denken, hätten wir das mal eher geglaubt. An weit über 200 Stellen in der Bibel ist von dieser Herrlichkeit die Rede. Es ist, ich rufe nur einige in Erinnerung, es ist die Herrlichkeit, die auf dem Sinai erschien und die das Angesicht des Mose zum Glänzen brachte, ohne dass er selber merkte, aber als er vom Berg kam, sahen die Leute das. Manchmal sieht man es auch von Menschen, die beten, dass sich tatsächlich auch ihre Augen verändern. Es ist die Herrlichkeit, die Einzug in das alttestamentliche Heiligtum, die Herrlichkeit, die Israel in der Wolken- und Feuersäule begleitete, die Herrlichkeit, die in unendlich vielen Psalmen besungen wird, so der letzte, 150 endet, lobt ihn für seine Taten, lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit. Es ist aber auch diese Herrlichkeit, die in Jesus war. Wohlgemerkt nicht nur auf ihm, sondern in ihm. Von ihm heißt es, und das Wort wurde Fleisch und wohnte, wörtlich zeltete unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Jetzt zeltet die Herrlichkeit in Jesus, nicht mehr in der Stiftshütte. Und Johannes, der bei der Verklärung dabei war, beschreibt in seinem Evangelium fast von allen Evangelisten am meisten diese Herrlichkeit. Jesus, in ihm ist die Herrlichkeit. Er ist Gottes Sohn. Er ist Gott. Aber jetzt, und das ist unglaublich, hören wir genau zu, was dieser Jesus auch sagt und erbittet und gegeben hat. Vater, ich habe Ihnen, und damit meint er Sie und mich, die Jünger, aber auch Sie und mich, ich habe Ihnen die Herrlichkeit gegeben, Präsenz, schon gegeben, jetzt, die du mir gegeben hast. Das ist genauso, wie ich schon vor 14 Tagen sagte, mit der Freude. Meine Freude gebe ich, meinen Frieden gebe ich, meine Liebe gebe ich, meine Herrlichkeit. Also nicht nur, die man von Natur aus in sich hat, sondern jetzt kommt Jesu Herrlichkeit. Das nennt man Wiedergeburt. Wir werden von ihm her geboren. Es ist jene Herrlichkeit, die Paulus ein wenig wahrnahm, als er in den dritten Himmel entrückt wurde und dann sagte er, ich hörte unaussprechlich herrliche Worte dort, die kein Mensch sagen kann. Es ist jene Herrlichkeit, von der er dann schreibt, ich bin überzeugt, dass dieser Welt Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Es ist jene Herrlichkeit, die alle Feinde Gottes zum Entsetzen bringt, die alle noch so mächtigen Dämonen zittern lässt und ins Nichts fliehen lässt. Es ist jene Herrlichkeit, die wir bei jedem Vater unser als krönenden Abschluss beten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das erste Wort Vater und das letzte Herrlichkeit in Ewigkeit. So soll es sein. Amen. Das ist der Rahmen des ganzen Vaterunsers. Darum geht's. Ich habe gemerkt bei der Predigt, ich sage Ihnen mehr, als mein Herz glaubt. Auch hier wieder. Und ich und wir alle, wenn wir das glauben, wenn das in unser Herz verankert würde durch den Heiligen Geist, vielleicht ist es manchmal ein wenig, wir wären die glücklichsten Menschen auf der Welt. Aber nicht nur glücklich, sondern vollmächtig. Denn das ist die höchste Berufung. Paulus sagt, wir sind Diener nicht irgendeiner Kirchengemeinde oder irgendeiner Idee oder eines Gemeindeaufbauprogramms, sondern wir sind Diener der Herrlichkeit. Das ist die Quelle und die Berufung, die wir alle haben. Und es steht und fällt damit, hängt damit zusammen, dass wir erkennen, wer Jesus ist. Und deswegen wollen wir in einem zweiten Schritt gehen und uns genau diese sogenannte Verklärung anschauen. Ich habe in einem Wortspiel es mal so geschrieben, Verklärung und Erklärung, denn da wird uns erklärt, wer Jesus ist, in dieser Klarheit. Hier sehen die Jünger die Herrlichkeit, die eben in Jesus war, schon vor Grundlegung der Welt und in seiner Menschwerdung als Gottes Sohn, dann und wahrer Mensch, verborgen war in seinem Leib. Jetzt sehen die Jünger auf dem Berg der Erklärung, wer Jesus wirklich ist. Verklärung heißt deswegen Verklärung, weil im Himmel und in Jesus alles klar ist. Da gibt es nicht nur keinen Tod, sondern kein einziges böses Wort, keinen einzigen dunklen Gedanken. Alles ist klar, glänzend, strahlend weiß. Und so war und ist Jesus. So wie dieser strahlend weiße Kreis. Er strahlt heute besonders schön. Nichts Dunkles. Und Menschwerdung kann man sich ein bisschen so vorstellen, dass dieser ewige Gott sozusagen wie so in mein Talar jetzt hier reinkommt und so kommt er in die Menschwerdung hinein und verhüllt sich. Aber er bleibt wahrer Gott und wahrer Mensch. Und nun sagt Paulus, und das finde ich sehr wichtig, wir haben es schon gerade als Halleluja-Vers gehört nach der Lesung, dass indem wir das auf uns wirken lassen, indem wir uns innerlich im Herzen mit Jesus beschäftigen, strahlt er sozusagen auf uns aus und wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen. Da kann man mal weiter drüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet. Das heißt, wir werden verwandelt durch das, was wir sehen. Wenn Sie dauernd Fernsehen gucken, werden Sie auch verwandelt. Wenn Sie Horrorfilme gucken oder Pornos, werden sie auch verwandelt. In das, was sie sehen. Jetzt sollen wir verwandelt werden in das Bild Jesu. Was wir sehen, verwandelt uns. Deswegen ist es so wichtig, im Herzen zu betrachten. Und das können wir doch auch nachvollziehen manchmal, dass wir sagen, ach, so ist es, wie schön. So ist Jesus. Schauen wir deswegen genauer hin und gut und gehen Sie innerlich mit. Und es begab sich etwa 8 Tage nach diesen Reden, Jesus hatte vorher etwas gesagt, dass er mit sich nahm Petrus, Johannes und Jakobus und ging auf einen Berg, um zu beten. Die Berge sind etwas Besonderes in der Bibel, oft Begegnungsorte mit Gott selber. Ich nenne nur wenige, Sinai, die Bergpredigt. Die Himmelfahrt ging von einem Berg, Golgatha. Und der Berg ist ein Symbol des auch inneren Aufstiegs in die Gegenwart Gottes. In gewisser Weise gehen wir jetzt auch auf den Berg. Lassen das andere ein wenig mal zurück und gehen innerlich mit. Und dann passiert Folgendes. Und als er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts ein anderes und sein Gewand wurde glänzend weiß. Hier haben wir wieder den Lichtglanz Gottes, der immer in Jesus war und hier nach außen dringt. Und wir müssen uns immer vor Augen halten, das, was hier passiert, ist nicht irgendwie ein Märchen oder eine nette Geschichte oder ein Gleichnis, sondern es ist wirklich Wirklichkeit, eine wirklichere Wirklichkeit, als wir ahnen. Petrus wird es später in seinem Brief schreiben, vielleicht 30 Jahre später, nachdem er das erlebt hat. Wir haben uns keineswegs, so schreibt er, auf geschickt erfundene Märchen gestützt, sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Und deswegen heißt es im Text extra, Petrus aber und die mit ihm waren, waren in tiefen Schlaf gesunken. Als sie aber richtig aufgewacht waren, sahen sie seine Herrlichkeit, und zwar mit diesen Augen, mit irdischen Augen sahen sie es. Und die zwei Männer, die bei ihm standen, sahen sie auch, als sie richtig aufgewacht waren. Kein Märchen, Wirklichkeit. Und siehe, zwei Männer befanden sich im Gespräch mit ihm, das waren Mose und Elia. Halten wir inne bei diesem Gespräch. Wir merken, dass die Toten nicht tot sind, zumindest nicht im Sinne von Aufhören ihrer Existenz. Mose und Elia leben, übrigens heute auch noch. Und wir haben begründete Hoffnung, dass viele noch da sind. Und auch das. Der Himmel ist nicht irgendwie so ein Herumwabbern oder eine spirituelle Energie, sondern da ist Kommunikation im Himmel. Die Entschlafenen haben Bewusstsein und sie werden erkannt. Ist das nicht erstaunlich? Obwohl Petrus, Johannes und Jakobus, Mose und Elia genauso wenig vorher gesehen haben wie wir. Die waren ein paar hundert Jahre tot von der Erde. Aber sie erkennen sie sofort. Wer in der Klarheit Jesu ist, erkennt den anderen. Und wir werden im Himmel einander erkennen. Wir werden sofort natürlich Jesus erkennen, aber auch alle anderen. Zum Beispiel Petrus, Johannes, Jakobus, Mose und Elia, Paulus. Alle, die die Klarheit Jesu haben, werden wir erkennen. Man kann, das ist eine Klammerbemerkung, übrigens auch da einander ins Herz schauen. Und es stört einen nicht mehr, weil da keine Sünde ist. Das ist der Unterschied zur Erde, ne? Da können wir froh sein, dass keiner mir ins Herz schauen kann. Außer Jesus. Wir merken daran, es gibt noch was zu tun an uns. Und sie unterhalten sich. Paulus hörte wohl auch bei seiner inneren Reise in den dritten Himmel von diesen himmlischen Gesprächen. Er sagt unaussprechliche Worte. Wir merken daran, das ist mehr als Informationsaustausch, auch kein Gelaber, da ist nichts Gemeines, sondern Worte, die Leben vermitteln, geboren aus Friede, Freude, Liebe, Herrlichkeit aus Gott. Aber es wird im Himmel nicht aufgehört werden, auch zu reden. Ist das nicht erstaunlich? Natürlich auch nicht zu singen und Musik zu machen. Und es wird uns berichtet, über was sie sprachen. Und schauen wir einmal genauer darauf. Sie redeten von seinem Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Und mit Ausgang ist der Ausgang aus dieser Welt gemeint. der grauenvolle Ausgang Jesu aus dieser Welt am Kreuz. Auf dem Weg, auf dem Berg der Verklärung reden sie vom Berg der Leiden und des Sterbens. Und hier wird Jesus nicht wie im Garten Gethsemane von Engeln gestärkt, sondern von Menschen, von Mose und Elia, die reden mit ihm. Die werden ihm Mut gemacht haben. Ist das nicht erstaunlich, dass Menschen dem Menschen Jesus, in dem die Klarheit ist, Mut machen? Die Menschen, für die er Mensch wurde und sterben wird. Er wird gestärkt von Mose und Elia, die Repräsentanten des Gesetzes, Mose und Elia, der Propheten. Sie werden ihn in diesem Gespräch garantiert auf die Prophezeiung des Alten Testamentes hingewiesen haben und dass nun die Zeit gekommen ist, erfüllt ist, wie zur Menschwerdung jetzt alles zu erfüllen, um zu sterben. Für Jesus bedeutete das eine Stärkung für den Menschen Jesus, denn er sah erneut den Heilsplan Gottes vor sich. Und das gab ihm die Kraft, der großen Versuchung zu widerstehen, den Passionsweg zu vermeiden. Aber wir werden auch sagen können, Mose und Elia und mit ihnen alle Gerechten des alten Bundes, ja alle Menschen bis zu uns, hoffen, dass die Erlösung nun auf Erden vollzogen wird. Sie hoffen und beten, dass Jesus durchhält. Stirbt er nicht den Sühnetod am Kreuz, dann sind alle in ihren Sünden verloren und keiner wird die Herrlichkeit Gottes erleben. Vielleicht von Ferne sehen, als etwas, was man nie erreicht. Keiner würde die Herrlichkeit Gottes erleben. Denn, ich habe dieses Symbol schon mal gebraucht, wir sind ja so, wie dieser schwarz durchzogene Kreis. Und wir können nicht in die Herrlichkeit Gottes sehen, gehen. Wir würden sofort verbrennen vor diesem Glanz. Man könnte sie sehen von Weitem, ach, da gibt es etwas Schöneres als diesen Jammer hier. Man könnte nie hereinkommen. Das wäre die Realität. Aber Gott sei Dank wird aus der Herrlichkeit Gottes, und darüber wurde gesprochen, der Weg ans Kreuz geboren. Und Jesus ging diesen Weg ans Kreuz und es bedeutet für uns, dass wir, ich habe das schon mal gemacht, hinter diesem Kreuz alle Sünde verlieren und gereinigt werden und fähig werden, in die Herrlichkeit Gottes einzugehen. Das war die Ermutigung für Jesu, diesen Weg zu gehen. Anders ausgedrückt, wäre Jesus vom Berg der Verklärung in den Himmel gegangen. Direkt wären wir alle verloren. Aber er entschied sich, hinabzusteigen vom Berg der Verklärung, um den Berg des Leidens zu besteigen zu unserem Heil. Göttliche Liebe geht bis in die tiefsten Tiefen, um zu retten. Als Jesus dann am Kreuz war, hat der Himmel den Atem angehalten. Und während die Menschen und Teufel ihn versuchten, herabzusteigen vom Kreuz, beteten Elia und Mose und alle im Himmel: Vater, gib ihm die Kraft, durchzuhalten. Anbetung dem Lamm, der dem Auftrag treu blieb. Petrus, Johannes, der später, wie gesagt, viel im Evangelium von der Herrlichkeit schrieb, Jakobus werden Zeugen der Herrlichkeit. Petrus ist so fasziniert davon, dass er drei Hütten bauen möchte. Vermutlich war die Verklärung während der Zeit des Laubhüttenfestes. Dieses Fest ist ein Freudenfest bis heute in Israel. Ein Fest der Hoffnung auf die Vollendung, wenn der Messias kommt. Ich habe es miterlebt, am letzten Tag des Laubhüttenfestes bin ich in Jerusalem angekommen. Und wer das mal erlebt, ich kann das nur jedem wünschen, das mal zu erleben. Die Leute sitzen draußen in ihren Laubhütten, weil sie während der Zeit der Wüstenwanderung auch nur in Laubhütten waren. Und da wird gefeiert, getanzt, Musik ist da, es ist laut in den Straßen und es wird gegessen und getrunken und gut. Und sie beten, dass der Messias bald kommt und die Vollendung Wirklichkeit wird, dass man aus den Laubhütten herausgeht in das gute Land des des kommenden Messias, wie man damals ins gelobte Land kam. Und Petrus sagt, jetzt ist die Zeit da, lasst uns das jetzt feiern. Die Herrlichkeit muss einfach nur ausgedehnt werden. Erst nach der Kreuzigung begriff er in der Tiefe, Jesus musste erst herab vom Berg der Verklärung, wie er schon bei der Menschwerdung herab vom Himmel kam, und er musste elendig sterben und schrecklichste körperliche und seelische Qualen erleiden. Aus Liebe, damit wir danach vollendet werden können. Die endgültige Vollendung steht noch aus. Aber wir bekommen jetzt schon einen Vorgeschmack der Herrlichkeit. Das ist der dritte und letzte Punkt für heute. Diese Herrlichkeit wird einmal auch für uns vollkommen erlebbar sein, aber schon jetzt dürfen wir den Geist der Herrlichkeit empfangen, so sagt es Petrus. Es ist interessant, wie er das später formuliert in seinem ersten Brief. Er sagt zu der Gemeinde und damit zu uns, selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen. Denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Der ist jetzt schon da. Scheinbar ist die Herrlichkeit selbst durch Leiden nicht mehr tot zu kriegen. Wie erleben wir das? Wie kommt dieser Vorgeschmack in unser Herz? Nun, es gibt keinen anderen Weg als den, den Jesus selber gegangen ist, um das zu erkennen. Es ist allein, das alles ist allein auf dem Weg des Gebets und der Anbetung zu erkennen. Der erste Vers in der Verklärungs- und Erklärungsgeschichte lautet: Und als er betete, wurde sein Angesicht ein anderes. Als er betete. Allein auf diesem Weg können wir das erkennen, wie Jesus. Und ich habe gemerkt, weil ich ja auch eine Sehnsucht habe, dass das in mein Herz kommt, aber mache ich das so. Sie können ja mal gucken, wie Sie das machen. Ich sage erstmal Danke, ich schenke dem Glauben. Ich schenke Glauben, dass das jetzt schon in mein Herz kommen kann. Und dann sage ich Danke. Und sage, komm, du Geist der Herrlichkeit. Auf alles, was dich hindert, darf das Kreuz kommen. Das darf sterben in mir. Ich erbitte, dass die Herrlichkeit Jesu in meinen Geist einzieht. Probieren Sie es aus. Genauso der Geist der Freude und des Friedens und der Liebe. Das ist etwas, was vom Himmel hereinkommen muss. Haben wir nicht von Natur aus in uns, aber was auch kommt und versprochen ist und da ist. Denn Jesus, der in der Herrlichkeit ist, gibt den Geist der Herrlichkeit. Verklärung auch im Herzen ist ein Gebetsereignis, nicht ein Nachdenkereignis. Wenn die Betrachtung zum Gebet ist oder betende Betrachtung, dann ist es gut. Und das Ziel jedes Gebets ist, wir sehen es bei Jesus, das Durchdrungenwerden von der Herrlichkeit des Vaters und das Einswerden mit seinem Willen. Sein Gebet hat das Ziel, eins zu werden mit dem Vater. Und dazu sind auch wir berufen. Das Ziel deines und meines Gebetes soll sein, eins zu werden mit Jesus. Wir dürfen auch unsere Wünsche und Bitten sagen, ganz gewiss. Aber das Ziel ist, eins zu werden mit ihm, dem Herrn der Herrlichkeit. So wird er genannt, der Geist der Herrlichkeit, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und er vertreibt dann alle Finsternis, Resignation, befreit von aller Schuld, legt Freude ins Herz, kurzum sich selber ins Herz. Und er bleibt, wenn wir mal sterben. Herrlichkeit, schon jetzt. Ich lade Sie ein, noch einmal mitzubeten, das Gebet von Gerd Terstegen. Von Gott ist gegenwärtig, es ist die letzte Strophe. Und ich lade Sie ein, das noch mal im Herzen mitzubeten, vielleicht auch innerlich mitzusingen. Herr, komm in mir wohnen. Lass mein Geist auf Erden dir ein Heiligtum noch werden. Komm, du nahes Wesen, dich in mir verkläre, dass ich dich stets lieb und ehre. Wo ich geh, sitz und steh, lass mich dich erblicken und vor dir und nichts anderem mich bücken. Ich lade Sie ein, dieses Gebet für sich ruhig mal eine Woche, jeden Morgen, jeden Abend zu beten. Und jetzt lasst uns weiter beten und mit der Band. Jetzt ist die Zeit, wir beten an. Bis Sie anfangen zu singen, können Sie ja noch mal Gerd Terstegen im Herzen singen. Amen. Und der Friede Gottes, der